Beim NATO-Gipfel im türkischen Ankara werden die Staats- und Regierungschefs US-Präsident Donald Trump vermutlich vorrechnen, wie sehr sie die Ausgaben für Verteidigung in die Höhe geschraubt haben. Denn der hat sich gestern beim Auftakt des Gipfels einmal mehr beklagt über mangelnde Unterstützung.
Ich habe die Leute gewissermaßen auf die Probe gestellt. Wir helfen ihnen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie für uns da wären. Italien hat uns eine Absage erteilt, Deutschland hat uns eine Absage erteilt und Frankreich hat uns eine Absage erteilt. Und das ist in Ordnung. Aber warum geben wir hunderte Milliarden Dollar aus, wenn sie nicht für uns da sind? Wir waren immer für sie da.
Wir brauchen eine transatlantische Revolution der Rüstungsindustrie. Das Summen der Maschinen muss zu einem Dröhnen werden. Das klingt dramatisch, aber es ist machbar. Die Regierungen müssen ihren Teil dazu beitragen. Sie müssen weiterhin langfristige Aufträge vergeben und Verträge abschließen.
Seit 2022, seit dem Jahr des Beginns des Krieges Russland gegen die Ukraine, haben wir unsere Ausgaben für Verteidigung verdoppelt. Wir leisten diesen Kraftakt nicht, um irgendjemandem einen Gefallen zu tun. Wir leisten diesen Kraftakt, weil es notwendig ist für unsere Verteidigung, für unsere Sicherheit. Denn Russland bleibt eine ernsthafte Bedrohung.
Kanzler Friedrich Merz haben wir da gehört und vorher NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Was ist von diesem Gipfel zu erwarten und wie steht die NATO gerade da? Zugeschaltet ist uns jetzt Stefanie Babst, Politikwissenschaftlerin und frühere Chefstrategin der NATO. Guten Morgen, Frau Babst.
Einen schönen guten Morgen, Frau Lummel.
Von der Laune des US-Präsidenten hängt ja immer recht viel ab bei solchen Treffen. Wir haben Donald Trump gerade gehört, wie er sich beklagt über mangelnde Unterstützung. Ist damit der Ton für diesen Gipfel schon gesetzt?
Ja, leider. Und auch das war erwartbar, dass Donald Trump nach Ankara reisen würde, um sich eben halt einmal mehr über seine nutzlosen Papiertiger-Freunde zu beklagen. Und natürlich wäre es besser, wenn er gar nicht da wäre, denn dann könnten sich die europäischen Verbündeten und Kanadier auf das konzentrieren, worum es ja eigentlich geht, nämlich Europa schrittweise in die Lage zu versetzen, sich am Ende des Tages auch selbstständig verteidigen zu können gegen eine russische Aggression.
In der Nacht gab es wieder Angriffe der USA auf den Iran. Es gab auch schon die Antwort des Irans. Wird der Iran-Krieg bei diesem Gipfel mehr zum Thema, als den meisten Staats- und Regierungschefs lieb sein kann?
Davon ist auszugehen, vor allen Dingen, weil natürlich die jüngste Eskalation zwischen dem Iran und Washington und auch Israel ist ja auch beteiligt, in dem Kopf von Herrn Trump eine große Rolle spielen wird. Er hatte sicherlich gehofft, nach Ankara gehen zu können, um einmal mehr sich als der große Deal- und Friedensmaker oder Friedensfürst sozusagen darzustellen und zu sagen, guck mal, das habe ich hier gelöst, das Problem, aber das ist ganz offensichtlich nicht gelöst. Und das war auch eigentlich nicht zu erwarten, weil der Waffenstillstandsdeal, den er mit den Iranern geschlossen hat, eben sehr, sehr vage formuliert war und das Regime in Teheran ganz offensichtlich viel resilienter ist, als er das angenommen hat.
NATO-Generalsekretär Mark Rutte nennt die jüngsten US-Angriffe auf den Iran, Zitat, absolut notwendig. Ist das eine Schmeichelei in Richtung USA oder meint er das ernst?
Ich glaube, das meint er so. Er ist ja sehr darauf bedacht, dem amerikanischen Präsidenten überhaupt gar keinen, auch nur ansatzweise kleinsten Kritikpunkt entgegenzubringen. Also insofern passt das zu der Denke und auch zu der Rhetorik des NATO-Generalsekretärs. Aber ich hätte mir von ihm gewünscht, mit Blick auf Ankara, dass er gesagt hätte, es geht hier nicht um eine transatlantische Rüstungsrevolution, sondern es geht darum, in europäische Rüstungsindustrie zu investieren, in unsere eigenen Startups, in unsere eigenen Research Labs, also in das, was wir selber eben als Europäer voranbringen müssen, um letztendlich Fähigkeiten, Strukturen, Übungen und all das zu entwickeln, was wir brauchen, um wirklich verteidigungsfähig zu werden.
Zumindest in konventioneller Hinsicht wollen und müssen die Europäer in die Lage kommen, sich selbst verteidigen zu können. Könnten wir das momentan denn schon in einem Szenario, in dem die USA einem angegriffenen NATO-Land nicht zur Hilfe kämen?
Das hängt immer von dem militärischen Szenario ab, des Angreifers. Wenn uns beispielsweise ein Herr Putin angreifen würde, wovon ich im Übrigen nicht ausgehe, aber selbst mit einem sozusagen begrenzten konventionellen Krieg oder einer Operation, dann denke ich mal, dass wir als Europäer durchaus in der Lage wären, uns dagegen auch zu wehren. Wir haben in unseren Reihen ja sehr solide und auch hochmodern aufgerüstete Staaten wie beispielsweise Schweden oder Finnland oder Polen oder Norwegen, Dänemark, die baltischen Republiken. Das sind ja alles Staaten, die in den letzten Jahren sehr viel für ihre Verteidigung gemacht haben, moderne Konzepte von Gesamtverteidigung implementieren. Wir sind ja keine zahnlosen Kaninchen und müssen da jetzt immer wieder um den Herrn Trump herumtanzen. Zumindest ist das meine Sicht der Dinge.
Jetzt gibt es einen Milliardenauftrag aus Kanada. Die Regierung in Ottawa will von TKMS, also einer Rüstungstochter von ThyssenKrupp, ein Dutzend U-Boote kaufen. Welche Bedeutung hat das?
Das ist ein sehr, sehr guter Deal, der ja nicht nur Deutschland und Kanada, sondern auch Norwegen mit betrifft, weil hier letztendlich zwei strategische Dinge zusammenkommen. Zum Ersten wird sich Kanada eben auch weiter in Europa rüstungspolitisch engagieren und koppelt sich damit quasi auch einmal mehr an europäische Sicherheits- und Verteidigungsfragen an. Und zum Zweiten hat das natürlich für uns als Standort hier auch in Kiel oder in Wismar ganz konkrete Vorteile für die dortige Wirtschaft. Aber um einmal mehr auf strategische Lage zurückzukommen, Kanada wird sich als nächsten Schritt auch sicherlich um eine Mitgliedschaft in der Joint Expeditionary Force bemühen. Das ist unsere kleine europäische, wenn Sie so wollen, schnelle Eingreiftruppe, die wir seit 10 Jahren haben unter der Führung Großbritanniens. Wenn sich Kanada dort auch engagiert, wird das transatlantische Band zwischen Europa und Kanada einmal mehr stärken. Und das ist alles zusammengesehen eine sehr gute Nachricht.
Sagt die Politikwissenschaftlerin und langjährige Chefstrategin der NATO, Stefanie Babst. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und Ihre Expertise, Frau Babst.
Vielen Dank Ihnen, Frau Lummele. Einen schönen Tag.
Gleichfalls.